Ich bete noch einmal, wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, so will ich dir danken, ja, dass wir uns das jetzt gerade im Abendmahl nochmal vergegenwärtigen konnten, ja, schmecken und sehen durften, wie freundlich und gut du zu uns bist und dass du als Bräutigam uns einlädst. Danke dafür. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du uns ja vorbereitest auf das, was du uns sagen möchtest, Herr, dass ja du einfach mir auch die richtigen Worte jetzt schenkst, dass du die Art und Weise segnest, dass du die Herzen vorbereitest, dass du wirkst und dadurch auch groß gemacht wirst. Herr, bitte nimm auch alle, ja, irgendwo alle Motivation irgendwie, dass man das, ja, das irgendwie für mich selber tue, irgendwo auch weg. Herr, es soll darum gehen, dass du groß gemacht wirst. Ich bitte dich, dass du uns das auch, ja, irgendwie an Gedanken, an dem, was uns gerade ablenken will, dass du uns das wegnimmst, dass du unsere, ja, unser Herz, unseren Verstand, unsere Sinne, ja, dass du uns hilfst, dass wir sie auf dich ausrichten können und dass du uns auch vielleicht auch Offenheit schenkst, uns das doch aufmerksam zu machen, was du uns heute sagen möchtest. Herr Jesus, so bitte ich auch hier um deinen Segen und es soll alles zu deiner Ehre sein. In deinem Namen, Jesus. Hab Dank. Amen. Zu Beginn meiner Predigt habe ich eine Frage an euch alle. Und ja, wenn ihr wollt, dürft ihr auch laut darauf antworten. Wer vorhin schon die zweite Folie, die aus Versehen um 9:45 schon mal kurz angezeigt wurde, gesehen hat, bitte für euch behalten. An euch gilt die Frage, was findest du spannend? Wer traut sich? Oder findet ihr alle gar nichts spannend? Das wäre ja langweilig. Wie bitte? Krimis, ja. Krimis wurde genannt. Technik, ja. Ich habe noch irgendwas gehört. Fußball? Super. Steht hier auch bei mir. Dazulernen, ja, das ist sehr spannend. Urlaub. Je nach Konstellation noch spannender als bei manchen anderen Konstellationen. Hier war noch irgendwo was? Das Leben. Die Zeit, in der wir heute leben, beides spannend. Gottesdienst. Was hattest du noch gesagt, Helmut? Begegnung mit Menschen. Kinder. Kinder auch ganz spannend, ja. Ich glaube, als Kinder waren wir alle, also wir, ja, ganz spannend. Das reicht. Ja, ganz, ganz viele verschiedene Antworten, die da so zusammenkommen, in ganz verschiedene Richtungen. Ich habe hier so zwei, drei Sachen auch mir aufgeschrieben, zwei davon wurden genannt, spannender Film, Fußball, bei mir natürlich vor allen Dingen, wenn Mainz 05 spielt, dann finde ich das nicht nur spannend, dann bin ich manchmal auch sehr angespannt, so gerade so die letzten 10 Minuten mit einem Tor führen, das sind immer die längsten 10 Minuten, so. Was ich auch spannend finde seit gestern ist Kartfahren. Ich war gestern das erste Mal in meinem Leben Kartfahren, habe gemerkt, es gibt noch Regionen im Rücken, die ich nicht kenne, die mir heute Morgen wehtun. Und es war einfach spannend, hat auch viel Freude gemacht, aber ja, vielleicht eine Antwort, die man jetzt auch darauf hat, die man sich vielleicht nicht traut zu sagen, ist sowas war, wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist und alleinstehend ist, zum Beispiel die spannende Frage, die Person, auf die ich stehe, steht, möchte die auch was von mir, ne? Soll ja auch eine spannende Frage sein, fand ich früher auch mal spannend übrigens, oder auch die Strebeantwort, Bibel lesen, natürlich auch immer spannend, ne? Man könnte ganz, ganz viel dazu sagen. Tja, und jetzt sage ich euch, worum es heute in der Predigt gehen soll, denn ich habe meine Predigt überschrieben mit Gehorsam ist was Spannendes. Ich vermute mal, damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet. Gehe ich mal schwer von aus. Gehorsam, das soll spannend sein? Das klingt doch erstmal total langweilig. Da macht man ja immer das, was einem der Chef sagt oder der Lehrer oder die Eltern. Das soll spannend sein? Ich erinnere mich noch, als ich 14, 15 Jahre alt war und wir uns als Schulklasse mit einem externen Referenten über das Thema illegaler Musikdownload unterhalten haben. Ja, das war damals bei vielen ein Thema, lange bevor es sowas wie Spotify gab. Und da wurde uns als Klasse die Frage gestellt, warum man überhaupt illegal Musik runterlädt. Und eine Antwort von einem aus der Klasse lautete: der Reiz des Verbotenen. So viel zu Gehorsam. Oder in einer bekannten deutschen Komödie sagt ein Schüler zu seinem Lehrer: Herr Müller, bitte machen Sie doch auch nur einmal was Verbotenes. Es macht doch vielmehr den Anschein, als wäre das Verbotene deutlich spannender als Gehorsam. Und da möchte ich euch heute mit auf den Weg nehmen und anschauen, inwiefern Gehorsam auch äußerst spannend sein kann. Der Text, anhand dem ich das mit euch betrachten möchte, dass Gehorsam spannend ist, steht ganz am Anfang des zweiten Buches Mose. Vorher, am Ende des ersten Buches Mose, ist das Volk Israel noch so klein, dass man kaum von einem Volk sprechen kann. Es ist ein ganz kleines Häufchen von Menschen, so um die 70 Männer plus Frauen und Kinder, also vielleicht so über den Daumen 200 bis 300 Personen und damit nicht wirklich viel mehr Menschen, als wir hier heute im Gottesdienst sind. Dank Gottes Wirken durch Josef geht es diesem kleinen Häuflein Israeliten in Ägypten aber sehr gut. Und dann vergehen viele, viele Jahre. Und das Volk, es vermehrt sich immer weiter. Aus Hunderten werden Tausende, aus Tausenden Zehntausende. Und die Jahre vergehen und in Ägypten folgt eine neue Generation von Menschen und Machthabern, die von Josef und seinen früheren Verdiensten nichts mehr wissen oder vielleicht auch nichts mehr wissen möchte. Und weil das Volk Israel plötzlich so groß geworden ist, bekommen die Ägypter Angst. Und sie fangen an, die Israeliten zu unterdrücken und machen sie zu Arbeitssklaven. Dadurch wollen sie bewirken, dass sich die Israeliten eben nicht mehr vermehren, sondern wieder schrumpfen oder so groß bleiben, wie sie sind. Das klappt aber nicht so ganz. Trotzdem vermehrt sich das Volk Israel immer und immer weiter. Und deshalb behandeln die Ägypter die Israeliten noch schlechter und unterdrücken sie noch mehr. Und das ist so eine Spirale, die sich immer und immer weiter dreht. Und die Ägypter, beziehungsweise vielmehr der Pharao, versucht es noch mit einer weiteren Strategie und von dieser berichtet der heutige Predigttext. Und dazu lese ich jetzt 2. Mose 1, die Verse 15 bis 22. Ich lese sie aus der Elberfelder Übersetzung. Da könnt ihr den Text mitlesen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen: Warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk: Jeden Sohn, der geboren wird, sollte in den Nil werfen. Jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Ich finde, das ist schon eine krasse Geschichte, was da so passiert. Und in diese Geschichte wollen wir nun einmal näher eintauchen und dazu möchte ich die beiden Seiten, die wir in dem Text vorfinden, nämlich auf der einen Seite den Pharao, auf der anderen Seite die Hebammen, mal beide näher betrachten. Und wir starten mit dem Pharao. Der Pharao ist das Oberhaupt in Ägypten und es gibt keinen mächtigeren Land im Ägypten als den Pharao. Und dieser Pharao hat die Macht über ein großes und mächtiges Volk, denn den Ägyptern, denen ging es damals nicht ganz so schlecht. Und mitten in diesem großen Reich der Ägypter gibt es das kleine Volk Israel, welches unter Josef ursprünglich mal einen guten Ruf genossen hatte. Das ist aber schon viele, viele Jahre her und nun wird das Volk Israel eher so abfällig betrachtet. Weil dieses Volk aber immer weiter wächst, wird es eben als Bedrohung wahrgenommen. Und was der Pharao auch versucht und tut und macht, es scheint alles vergebens zu sein. Das Volk wird immer zahlreicher, trotz aller Widerstände, die man dem Volk auferlegt. Und wir wissen es nicht, wie der Pharao über den Gott Israels denkt oder ob er überhaupt über diesen nachdenkt. Dazu schweigt die Bibel an dieser Stelle. Ob er zum Beispiel darüber nachdenkt, geht das hier alles mit rechten Dingen zu? Ist da jemand, der dieses Volk beschützt? Oder ob er das alles eher als Blödsinn abstempelt oder viel, viel mehr als Bedrohung ansieht? Denn in Ägypten war es so, dass der Pharao einen göttlichen Rang hatte. Wenn der Pharao etwas befohlen hat, dann kam das einem göttlichen Gebot gleich. So waren die Verhältnisse damals in Ägypten. Und da hat ein anderer Gott, vor allen Dingen auch ein Gott, der nicht zu Ägypten gehört, nichts verloren. Und dieser Gott soll schon gar nicht die Ziele des Pharaos gefährden. Das darf nicht sein. Und so kommt es in dieser Geschichte zu einer Unterhaltung, bei der das Ungleichgewicht kaum größer sein könnte. Auf der einen Seite der Pharao, der mächtigste Mann im Land, und auf der anderen Seite die Geburtshelferin, also die Hebammen, die zu dem Sklavenvolk gehören und die innerhalb dieses Volkes keine unwichtige Aufgabe haben, aber die sicherlich auch nicht innerhalb dieses Volkes die allerhöchste Position hatten. Und wo die bisherigen Versuche, dass dieses Volk, das Volk Israel, klein zu halten, nicht gefruchtet haben, versucht der Pharao es nun auf anderem Wege. Der Druck von außen, der hat anscheinend nicht gereicht, also macht er nun Druck innerhalb des Volkes. Er will das Volk von innen heraus zerstören. Er will es gegeneinander aufwiegeln und er setzt bei den schutzbedürftigsten Menschen von allen an, nämlich bei den Neugeborenen. Heimtückisch gibt er den Hebammen den miesen Befehl, die neugeborenen Jungen zu ermorden. Wohl wissend, dass er dann ja fein raus ist, denn er hat mit den Morden dann ja nichts zu tun, wenn die umgesetzt werden. Und alles unter der Annahme, dass diese kleinen Hebammen es doch nicht wagen werden, seinen Befehl zu verweigern. Den Befehl des göttlichen Pharaos. Und wenn man das genauer betrachtet, dann ist die Haltung, die beim Pharao da so durchkommt, eine Haltung der Selbstsucht. Von Gottesfurcht ist bei ihm nicht viel zu sehen. Der Pharao, der mag Gehorsam, aber nur in eine Richtung, dass andere ihm gehorchen müssen. Jemand anderes über ihm, dem er zu gehorchen hätte, nein, nein, das geht so nicht. Das duldet er nicht. Bei ihm sind keine Anzeichen erkennbar, dass da jemand sein könnte, der größer ist als er und der alles in der Welt in seinen Händen hält. Es geht ihm vor allem um sich selber, um seine Ziele, seine Macht. Über ihm darf niemand drüberstehen. Diese Haltung wird dann erst recht im letzten Vers, in Vers 22, deutlich, nachdem ihm klar geworden ist, dass sein Vorhaben, über die Hebammen an sein Ziel zu kommen, ebenfalls gescheitert ist. Dann geht er über zur offenen, direkten, unverblümten Gewalt und verfügt eben den allgemeinen Mordbefehl an das gesamte ägyptische Volk. Jeder Junge solle den Nil geworfen und dadurch ermordet werden. Er ist derart getrieben davon, seine eigene Macht und auch die seines Volkes zu sichern. Und das Ganze, obwohl das israelitische Volk keinerlei Anstalten gemacht hat, dass sie irgendwas Böses vorhaben. In den Augen des Pharaos sind und bleiben sie eine bösartige Bedrohung, Gottesfurcht, Fehlanzeige. Gehorsam darf es nur ihm gegenüber geben. Und diese Art von Gehorsam ist ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig. Kommen wir zu den beiden Hebammen. Die Hebammen namens Schifra und Pua. Diese beiden waren mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die einzigen beiden Hebammen, die es im Volk Israel gab, sondern man kann davon ausgehen, dass Schifra und Pua die Vorsteherinnen, also die Leiterinnen der Hebammen in Israel waren. Und die Übersetzung der Namen Schifra und Pua lautet vermutlich Schönheit und Glanz. Und das ist auch soweit passend, denn die beiden waren echte Lichtgestalten im Volk Israel. Die beiden Hebammen zeichnen sich nämlich durch ihre Gottesfurcht aus. Weil die Hebammen Gott fürchteten, so steht es in Vers 17, haben sie nicht den grausamen Befehl des Pharaos befolgt. Sondern die höchste Instanz, der sie folgen, ist Gott, ist der Vater im Himmel. Vor ihm beugen sie ihre Knie, zu ihm blicken sie auf. Für diesen Gott setzen sie bereitwillig ihr Leben aufs Spiel. Und sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie den Befehl des Pharaos mitachtet haben. Das ist unglaublich mutig, was die Hebammen hier tun. Man kann es nicht hoch genug achten, wie tapfer die Hebammen hier handeln. Sie werden angetrieben von ihrer Ehrfurcht vor Gott. Und das zeigt sich eben in diesem Fall darin, dass sie Ehrfurcht vor dem Schöpfer des Lebens haben, denn sie wollen das Leben, was Gott geschaffen hat, nicht antasten, sondern das ist Gottes Sache. Und hier zeigt sich ein Zusammenhang. Gottesfurcht ist nämlich der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Die Hebammen, sie haben verstanden, Gott weiß am allerbesten, was gut und richtig ist. Und sie sagen sich, deshalb wollen wir uns nach dem richten, was dieser Gott sagt. Wir wollen ihm gehorchen. Das ist Hingabe. Das ist Vertrauen. Das ist Gottesfurcht. Und das alles, obwohl ihnen die höchste menschliche Instanz, nämlich der Pharao, genau das Gegenteil befohlen hat. Es ist den Hebammen wichtiger, Gott gegenüber gehorsam zu sein, als dem Pharao gegenüber. Und wenn wir uns das mal näher anschauen, wie die Hebammen hier handeln, dann zeigt sich, dass Gehorsam alles andere als langweilig ist, sondern das kann wirklich richtig spannend sein. Denn gerade aus ethischer Perspektive ist das Verhalten der Hebammen sehr spannend. Als der Pharao die Hebammen nämlich zur Rede stellt, verwenden die Hebammen eine, ich nenne es mal, listige Ausrede. Sie sagen in Vers 19, ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben die Frauen Israels schon geboren. Das mag sicherlich in dem einen oder anderen Fall so gewesen sein. Vielleicht haben sich die Hebammen auch das eine oder andere Mal mit Absicht viel Zeit gelassen, um diese Ausrede hier anführen zu können. Wir wissen das aber nicht genau. Gleichzeitig verschweigen die Hebammen aber bewusst ihren gezielten passiven Widerstand. Und diese Antwort, man kann es drehen und wenden, wie man will, bei dieser Antwort handelt es sich maximal um eine Halbwahrheit. Keine glatte Lüge, so viel steht fest, aber auch kein direktes Bekenntnis zu Gott vor dem Pharao, zum Beispiel hypothetisch, dass sie zu ihm gehen und sagen, wir folgen Gott und seinen Geboten und haben uns deswegen nicht an deinem Befehl gehalten. Das hätten sie ja auch so sagen können. Wohlwissend, dass sie damit ihr Leben und auch das Leben der anderen Hebammen sicherlich auch noch viel, viel mehr aufs Spiel gesetzt hätten als ohnehin schon. Aber man könnte ja auch dann wiederum sagen, da hätte Gott sie auch beschützen können. Also das ist alles gar nicht so einfach. Und die Hebammen haben sich in dieser Situation für die genannte Halbwahrheit entschieden. Und man muss sagen, das war schon clever, wie sie das gemacht haben. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist das nicht auch ein bisschen unerhört? Und so jemand nennt sich gottesfürchtig? Ja, genau diese Hebammen werden als gottesfürchtig bezeichnet. So steht's in der Bibel. Ja, genau diese Hebammen erleben als Bestätigung für ihr Handeln den Segen Gottes. Diese Geschichte führt uns nämlich vor Augen, dass nicht immer alles so einfach und eindeutig ist, wie man denkt oder wie wir als Menschen es vielleicht auch gerne hätten, immer alles schön einheitlich und eindeutig und klar. Denn das mit dem Gehorsam gegenüber Gott ist eine sehr, sehr spannende Sache und kann in sehr ähnlichen Situationen zu unterschiedlichen Handlungen und Ergebnissen führen. Denn beim Gehorsam gegenüber Gott gibt es eben nicht nur schwarz und weiß, sondern mitunter auch grau. Ich habe 2, 3 kurze Fallbeispiele zu genau dieser Spannung. Fallbeispiel Nummer 1, nehmen wir mal ein relativ eindeutiges. Wir befinden uns im Dritten Reich in der Nazizeit. Es kommen ein paar Nazis und fragen uns, ob wir ein paar Juden bei uns versteckt haben. Und wir als Christen haben sie bei uns versteckt. Und was machen wir? Wir lügen, um das Leben der Juden zu beschützen. Ist das gottesfürchtig oder hätten wir lieber die Wahrheit sagen sollen? Ich gehe mal davon aus, dass diesen Fall die allermeisten von uns vermutlich für eine ziemlich eindeutige Sache halten. Hier ist Lügen angemessener. Einer meiner Dozenten an der Bibelschule hat mal erzählt, ich kann es jetzt nicht genau nachprüfen, wo er das wie her hat, hat erzählt über Christen im Dritten Reich, die das Lügen nicht mit dem Gewissen vereinbaren konnten und aus diesem Grund auf ironische und flapsige Art und Weise die Wahrheit gesagt haben, damit sie nicht lügen müssen, aber gleichzeitig damit durchgekommen sind, weil die Nazis das dann nicht ernst genommen haben. Die haben gefragt, habt ihr Juden versteckt? Haben gesagt, ja, haben wir hier unter dem Teppich. Ne? Dann haben sie gesagt, ah ja, die erzählen irgendeinen Quatsch, sind gegangen. Ja, aber wenn man den Teppich dann hochmacht, dann sieht man darunter die Tür und da unten waren wirklich Juden versteckt. Also, weil sie das nicht anders mit ihrem Gewissen vereinbart wollten, haben sie das so gemacht. Das war Fallbeispiel Nummer 1. Nehmen wir mal Beispiel Nummer 2. Was ist mit einer Ehe, wo eine Person dauerhaft immer und immer wieder unter dem Ehepartner zu leiden hat? Wenn vielleicht sogar Gewalt vorliegt, womöglich auch gegenüber gemeinsamen Kindern. Wenn Süchte und andere Verhaltensweisen ein Zusammenleben unmöglich machen. Soll man sich dann lieber trennen oder an der Ehe festhalten und beten und hoffen, dass es besser wird? Und was ist, wenn man jahrelang betet und es wird nicht besser? Das ist eine sehr schwierige Frage, ab wann eine Scheidung womöglich das geringere Übel beziehungsweise vielleicht die kleinere Sünde ist. Oder drittes Fallbeispiel, nochmal in eine andere Richtung gedacht. Man fährt Auto. Mit im Auto sitzt eine Frau, die kurz vor der Entbindung steht. Oder ein Mitfahrer leidet akut und an irgendeiner Krankheit, muss ganz dringend ins Krankenhaus oder zu einer Prüfung, von der das halbe Leben irgendwie abhängt. Und man ist zu spät natürlich. Wie schnell fährt man dann in einer 30er-Zone? Was ist gottesfürchtig in dieser Situation? Welche Geschwindigkeit ist noch so gerade in Ordnung? Was ist hellgrau? Was ist dunkelgrau? Was ist schon schwarz? Auch hier gibt es wieder keine eindeutige Antwort. Und es gäbe sicherlich noch viel, viel mehr Beispiele, die man jetzt anführen könnte. Und vielleicht fällt dir auch gerade eine Situation ein, wo es dir auch so erging, wo das alles nicht ganz so eindeutig und einfach war oder auch ist. Denn das mit dem Gehorsam gegenüber Gott ist mitunter eine sehr spannende Sache. Nicht nur bei den Hebammen Schifra und Pua. Und ich glaube, dass uns dieser Text etwas dazu deutlich machen will. Ich glaube, dass es nicht unbedingt in jeder Situation immer das Entscheidende ist, welche Entscheidung wir dann letztlich treffen, sondern ich glaube, dass das Wesentliche ist, was der Text uns sagen möchte, wie die Haltung in uns ist. Ist unsere Haltung bestimmt von Gottes Furcht? Ist es mein tiefstes inneres Anliegen, Gott zu gehorchen und meine Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen? Bei all dem dürfen wir nie vergessen, dass es uns leider immer und immer wieder passieren wird, dass wir auch Gott mal ungehorsam sind. Dass wir zuallererst an uns denken. Dass wir uns irgendwas vielleicht zurechtbiegen an Wahrheit, wo es vielleicht schon eher schwarz ist als grau. Dass wir andere verurteilen. Hierbei brauchen wir aber ja nicht zu verzweifeln, weil wir als Christen ja um das Privileg der Vergebung wissen, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Dafür haben wir ja eben das Abendmahl gefeiert, um uns das auch nochmal bewusst vor Augen zu führen. Denn in Jesus Christus ist Gott selber ja auf die Erde gekommen und hat die Gottesfurcht und den Gehorsam schlechthin vorgelebt. 100%. Fehlerfrei. Und dieser Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. Und das hat dieser Jesus für dich und für mich getan, damit wir trotz unseres Ungehorsams zu Gott kommen können. Trotz unserer Fehler, trotz jeder Menschenfurcht, jedes Zurechtbiegen, trotz jeder inneren Verurteilung gegenüber anderen Personen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat den Preis bezahlt. Und dieser Gott, der das für uns in Jesus getan hat, der möchte unseren Ungehorsam immer mehr daran verwandeln, dass wir ihm gerne gehorchen, dass wir gottesfürchtig leben können. Wie wir es eben zum Abendmahl eben im Ausdruck gebracht haben, zuallererst ist da die Einladung Gottes an uns. Der Bräutigam lädt ein. Und diese Einladung beinhaltet auch, dass wir uns immer und immer wieder von ihm verändern lassen möchten. Er möchte nämlich das Werk in uns tun. Er möchte uns an die Hand nehmen auf die wirklich spannende Reise, ihm zu gehorchen, bis in die herausforderndsten Situationen hinein. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann dürfen wir auch wissen, da liegt Segen drauf. So wie es bei Schifra und Pua der Fall gewesen ist, so dürfen wir auch wissen, auch bei uns ist das so. Und so möchte ich dir nun an dieser Stelle drei Prüffragen stellen, an denen du schauen kannst, wo in deinem Leben das mit dem Gehorsam gegenüber Gott noch auf einem, ich nenne es mal, vielleicht zu niedrigen Spannungslevel ist. Frage Nummer 1. Wobei ist es mir besonders wichtig, dass Menschen gut finden, was ich tue? Frage Nummer 2. Wann stehe ich in der Gefahr, mir die Wahrheit zu meinen Gunsten zurechtzubiegen? Und Frage Nummer 3. In welchen Situationen bin ich besonders schnell dabei, dass ich es besser weiß als mein Mitmensch und ihn verurteile? Und ich möchte dich einladen, dass das, was dir jetzt vielleicht kommt, dass du diese Dinge vor Gott bringst. Und du darfst dabei wissen, jede einzelne Handlung, wo es dir zuallererst um die Anerkennung bei den Menschen ging, jedes Zurechtbiegen der Wahrheit, jede innere Verurteilung, die ist dir vergeben. Und Gott möchte dich genau da verändern und genau da ansetzen in dir. Er lädt dich ein, umzukehren und dich auf die spannende Reise des Gehorsams zu begeben. Und, das möchte ich jetzt am Ende nochmal zusprechen, du darfst dir sicher sein, Gott freut sich über deinen Gehorsam und schenkt dir gerne dafür seinen Segen. Denn er ist gut und er möchte auch in komplexen Situationen dich an die Hand nehmen, dich leiten und dich vielleicht auch mal durch ganz schwere Zeiten führen. Ich möchte uns einladen, lasst uns mit Gott auf die spannende Reise des Gehorsams begeben, denn Gehorsam gegenüber Gott, das ist wirklich was Spannendes. Gott segne uns, schenke uns sein Gelingen dabei. Amen.